Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wir bewegen uns heute nochmal außerhalb unserer aktuellen Predigtreihe. Umso besonderer aber nochmal die Konstellation einer Teampredigt. Und auch ihr seid heute nochmal gefragt, beziehungsweise dürft ihr euch gefragt fühlen. Und zwar ist es folgendermaßen, ihr findet auf euren Plätzen bereits Zettel und Stift und dürft gerne, nachdem ich dann oder auch schon währenddessen gleich den Bibeltext vorgelesen habe von heute, drei Worte, Gedanken, Gefühle, Assoziationen mal niederschreiben, genauso ungefähr, und dann mal also dabei reflektieren, in euch hineinhorchen, was da so aufkommt. Wir werden euch so, ja, schon gute 5 Minuten Zeit geben, dafür dann auch noch gemeinsam kurz mit eurem Sitznachbarn oder Sitznachbarin in den Austausch zu gehen. Einfach mal zu schauen, was kam denn bei dir so auf, was beschäftigt dich vielleicht, wenn dieser Text eben heute im Fokus steht. Dann, final, bitte kreist mal vielleicht ein Wort ein oder ein Gefühl, das heißt, ihr nehmt, konzentriert euch vielleicht auf einen Gedanken von diesen, die euch angesprochen haben, und nehmt die mit in die heutige Teampredigt, wenn dann Annette, Jora und Stefan ihre Inspiration dann mit uns teilen werden. Okay, das heißt, ich lese jetzt erst vor. Und zwar bewegen wir uns jetzt also in Johannes 9, Kapitel 10. Zunächst die Verse 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören, und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Jetzt kommt noch die Verse 27 bis 30. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, ist mächtiger als alle. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Genau, jetzt dürft ihr gerne loslegen, euch auch dann im Nachklang austauschen.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich fände es total spannend zu hören, was ihr so aufgeschrieben habt. Ein bisschen schade, dass das nicht Teil der Predigt ist. Aber ich teile sehr gerne meine Gedanken mit euch. Als ich den Text gelesen habe, bin ich sehr bei den Schafen hängen geblieben. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich, als ich noch jung war, 15, war ich im Schüleraustausch in Australien auf einer Schaffarm. Und ich hatte mit ein paar von diesen 3000 Schafen sehr nahe Begegnungen und bin deswegen direkt ein bisschen zurückversetzt gewesen. Der Job der Schafe ist ja eigentlich blöken, fressen, schlafen und schon auch aufpassen, was der Hirte macht. vielleicht nicht immer ganz in der Reihenfolge. Das Fressen ist eindeutig am höchsten. Zumindest wenn ich sie gesehen habe, waren sie eigentlich immer am Fressen. Aber das sind so die Dinge, die bei denen vorkommen. Jetzt bin ich Psychologin und als Psychologin höre ich sofort das Wechselspiel zwischen sich entspannen auf der einen Seite und aufpassen auf der anderen Seite. Quatschen, schlafen, fressen auf der einen und auf der anderen Seite. Auf der Hut sein, wenn Gefahr ist, schnell zu reagieren und alle Kraftreserven zu mobilisieren. Damit das gut funktioniert, braucht es eben auch die Phasen, in denen wir entspannen und auftanken. Und an dem Punkt, denke ich, sind wir den Schafen tatsächlich sehr ähnlich. Und ich finde, man kann sich die Frage ja mal stellen, was sind für mich wirklich erholsame Pausen? Man könnte ein Fragezeichen hinter manche Aktivitäten tun, wo wir das als vielleicht erstmal Pause sehen, wenn wir mit dem Handy da am Rumdaddeln sind oder so. Was sind wirklich erholsame Pausen für mich? Was brauche ich tatsächlich zur Regeneration und wie tanke ich wieder Energie? Für mich persönlich ist es in der Natur sein, bei Menschen, die ich richtig lange schon gut kenne, oder Musik machen. Weil wenn ich mich da gut kenne, ist das eine gute Voraussetzung, um chronischen Stresssymptomen vorzubeugen, vielleicht auch rechtzeitig zu erkennen und ganz aktiv solche Entspannungszeiten einzuplanen. Das ist also ein Bereich, in den sich investieren lohnt, damit man eine gute Voraussetzung hat, wenn die Gefahr da ist. Ich finde, wir müssen noch einen Moment weiterdenken, weil das Bild mit den Schafen, es hat auch seine Grenzen. Blöken, fressen, schlafen, ja schon, übersetzen unseren Alltag, vielleicht rennt unser Alltag manchmal so ein bisschen vor sich hin, nimmt es uns so mit. Wir leben ein bisschen vor uns hin und lassen uns bestimmen. Ich finde, es braucht schon noch ein bisschen mehr, um mich wirklich gut vorbereitet zu fühlen auf Gefahr. Für mich sind es Momente der Inspiration. Das kann neuer Input sein, vielleicht auch eine Herausforderung. Mit Anfang 30 hatte ich die Idee, Klarinette zu lernen. Ist bei mir im Namen schon eigentlich prädestiniert, Annette und Klarinette. Und es war cool, mir dann Jugendtraum zu erfüllen und das Instrument zu lernen. Ich brauche manchmal auch noch Podcasts, Seminare, Gottesdienste, wo ich auftanken kann und neue Inspiration mitnehmen, um auch in der Form gut gewappnet zu sein für Gefahren. Letztes Jahr habe ich damit gestartet, das Alte Testament nochmal zu lesen. Es ist eigentlich was total Kleines, jeden Tag ein Kapitel, ist jetzt nicht irre viel Zeit, aber mir hilft es nochmal so einzutauchen in Gottes Geschichte mit seinem Volk, auch da Inspiration mitzunehmen. Weil eben das Leben ist leider nicht nur Sonnenseiten. Es gibt auch andere Zeiten, wo wir durchgeschüttelt werden, Enttäuschungen erleben, Träume zerplatzen und Verluste erleiden müssen. Und das ist ja auch in der Bibelstelle, kommt es direkt vor, ne, wird es erwähnt. Es ist trotzdem natürlich nicht hilfreich, sich dauernd vor Sorge, viel Zeit damit zu verbringen, ob irgendwann Gefahr auftaucht. Es macht sicher Sinn, sich auf die Regeneration und Inspiration im Alltag zu konzentrieren, weil der Job zum Aufpassen ist ja irgendwie beim Hirten. Das muss ich gar nicht übernehmen. Das Schaf darf leben, der Hirte passt auf, finde ich irgendwie ganz entspannend. Ich muss nicht alles machen. Und man kann das abgeben an den, der eindeutig ja größenverhältnistechnisch, jetzt wenn man vom Schaf ausgeht, die deutlich bessere Übersicht hat. Genau, weil wenn die Gefahr da ist, heißt es zusammenstehen und auf den Hirten zu achten. Weil dann hängt alles von ihm ab. Im Bibeltext kommt ja vor, ob der seinen Job gut macht, das weiß man eigentlich erst, wenn die Gefahr da ist. Wenn man schon mittendrin steckt, ob der dann Reis ausnimmt und das nur für Geld gemacht hat oder ob der alles einsetzt im Zweifel. Scheint da ziemlich große Unterschiede zu geben. Jetzt fände ich das doch eher beruhigend, das schon vorher zu wissen, ob der Hirte ein guter Hirte ist. Und eine Bibelstelle, wo da ein wichtiger Hinweis drin ist, finde ich, ist das, was jemand anders über einen berichtet. Da steht, dass Jesus den Vater kennt und von Gott wird in der Bibel berichtet, dass er treu ist und liebt. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, in den Tiefpunkten von deinem Leben, hast du daran gezweifelt, dass es Gott gibt? Und ich fand es eine spannende Frage und irgendwie auch durchaus berechtigt. Und ich hatte mir sie selber so gar nicht gestellt. Ich habe dann darüber nachgedacht, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, es hat mit Bezugspunkten zu tun. Es gab eine Situation vor sehr, sehr vielen Jahren, in der ich Gott stark gespürt habe. Für mich war klar, dass es ihn gibt. Das war für mich in dem Moment die einzig logische Erklärung. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass ich alles verstehe, mich Gott immer nachfühle, aber es gibt einen Punkt zu sagen, es macht für mich nur Sinn, dass es ihn gibt. Und das trägt mich in Momenten, in denen ich ihn nicht so gut spüren kann. Es hilft mir, dran zu bleiben, seine Nähe zu suchen, die Orientierung auf ihn zu richten und immer wieder offen zu sein, damit auch für Begegnungen mit ihm. Von Martin Luther wird berichtet, dass er bei Ängsten und Unsicherheiten den Satz "Ich bin getauft" entgegenhielt. Er hat sich also innerlich darauf berufen, wenn es eng wurde und Gefahr näher kam. Ich bin getauft. Heißt ja, ich habe Gott an meiner Seite, der der gute Hirte ist. Und die Taufe erinnert ihn daran, dass Jesus für ihn alles gegeben hat. Nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und nach dem Gleichnis ist das ja das ultimative Zeichen, dass es sich um den guten Hirten handelt. So, also jetzt gibt es doch gute Hinweise drauf, dass schon vor der Gefahr klar ist, dass Jesus der gute Hirte ist. Und ich würde euch gerne diese Frage mitgeben. Gab es Momente in deinem Leben, die als Bezugspunkte oder Erfahrungswerte für Jesus als den guten Hirten helfen können? Helfen können, in schwierigen Momenten dran zu bleiben. Vielleicht ist es auch was, was du von anderen gehört hast, was dir Mut macht, dich auf die Suche nach dem guten Hirten zu begeben. Ein Punkt, der sich lohnt zum Dranbleiben, sich auf Gott auszurichten. Gerade vielleicht, weil dir momentan die Übersicht fehlt. Und auch daran zu erinnern, dass es eben mehr gibt als Gefahr und Verunsicherung, sondern den guten Hirten, der uns leitet und zu dem wir immer wieder neu Kontakt suchen dürfen.
Hi, ich bin Jorah und die meisten kennen mich wahrscheinlich davon, dass ich ab und zu hier vorne mit Musik mache. Heute darf ich mal hier stehen und was sagen. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe und mir so überlegt habe, was mir so am meisten davon hängen bleibt, da bin ich irgendwie bei dem Ausdruck gelandet, meine Schafe hören meine Stimme. Und vielleicht passt es auch ganz gut nach dem, was Annette gerade gesagt hat, weil wir gerade gehört haben, dass der Hirte Schutz für die Schafe bedeutet. Und damit das funktioniert, braucht es Vertrauen. Es braucht irgendwie so eine Verbindung, eine Beziehung. Und da spielt die Stimme in diesem Text einfach eine wichtige Rolle. Ich muss aber ehrlich sagen, als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe, da war mein Gefühl diesbezüglich nicht unbedingt positiv. Nicht nur zumindest. Weil mir gleich zwei Fragen ganz präsent waren. Und zwar die erste Frage war, was soll das überhaupt bedeuten, Gottes Stimme zu hören, weil akustisch höre ich sie nicht? Und die zweite Frage war, wenn ich Gottes Stimme nicht höre, gehöre ich dann überhaupt zur Herde? Gehöre ich nicht zur Herde? Was bedeutet das überhaupt, zur Herde dazu zu gehören? Und will ich überhaupt zur Herde dazugehören? Ich meine, ehrlicherweise will ich zu keiner Gemeinschaft gehören, die andere aktiv ausschließt, vor allem wenn das Kriterium so schwer greifbar ist, wie Gottes Stimme hören. Und ich meine, natürlich gibt es auch andere Interpretationen davon, Gottes Stimme zu hören. Und kleiner Spoiler, ich bin da natürlich auch irgendwie gelandet. Aber in dem Kontext mit der Herde finde ich es dann doch ein bisschen ernüchternd, die Gottes Stimme nicht akustisch hören zu können. Ich habe dem Text dann doch noch ein bisschen Zeit gegeben, ihn nochmal gelesen, drüber nachgedacht. Und dabei ist mir eine Situation eingefallen, mit meiner Tochter. Und zwar waren wir an einem Ort mit vielen Menschen und sie hat mich gesucht und geweint. Und meistens erkennt man am Weinen dann ja schon, ob es das eigene Kind ist oder nicht. Und ich habe sie dann gerufen, beziehungsweise haben wir als Familie so einen Pfiff, wo die Kinder direkt wissen, dass sie gemeint sind. Und ich weiß, es klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch, aber es funktioniert unglaublich gut, weil es manchmal mehr raussticht, als wenn ich nur rufe oder so. Auf jeden Fall hat sie mich gehört und in dem Moment ist sie direkt viel ruhiger geworden. Sie hat aufgehört zu weinen und konnte wieder anfangen, mich zu suchen. Und das nicht, weil ihr aktiv geholfen wurde, sondern einfach, weil sie wusste, dass ich irgendwo bin, dass ich da bin. So. Und ich fand das irgendwie voll schön, Und es hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben auf diesen Aspekt des Stimmehörens. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die viel mehr mit der Beziehung zwischen mir und meiner Tochter übertragen, zwischen Gott und mir zu tun hat, als mit der Zugehörigkeit zu irgendeiner Herde. Und den Gedanken, den ich besonders schön daran finde, war, dass ich meiner Tochter in dieser Situation gar nicht aktiv helfen musste, sondern einfach das Bewusstsein, dass ich da bin und dass ich sie jetzt auch suche, hatte die Ruhe gegeben, dass sie wieder anfangen konnte, etwas gegen die Situation zu tun, mich aktiv zu suchen. Und das ist was, was ich sehr, sehr gut auch auf meine eigene Situation, meinen eigenen Alltag beziehen kann, weil ich oft genug irgendwelche Situationen habe, in denen es mir schwerfällt, ruhig zu bleiben und gut zu reagieren. Und manchmal wäre es da schon echt cool, wenn da etwas wäre, was mir das Gefühl gibt, dass ich es schon schaffen kann und dass auf der anderen Seite irgendjemand ist, der mich sieht und der mit mir zusammen an dem Problem arbeitet und auf mich zugeht und mir entgegenkommt. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die mir dann den Gedanken wieder öffnen könnte, dass ich Teil von etwas Größerem bin, etwas wie einer Herde oder etwas wie Gottes Reich. Und in diesem Sinne klingt es dann doch wieder verlockend, Gottes Stimme hören zu können. Aber wie soll das eigentlich gehen? Und ich habe dann viel darüber nachgedacht und habe mich dann erstmal darauf konzentriert, gab es solche Situationen schon mal in meinem Leben, wo ich etwas erlebt habe, was mich beruhigt hat und was mir wieder die Kraft gegeben hat, neu loszulegen, neu anzufangen, das Problem vielleicht noch einmal von einer anderen Perspektive zu sehen und einfach wieder Schwung zu bekommen. Und ehrlich gesagt sind mir da einige Situationen eingefallen. Das war zum Beispiel das richtige Lied im richtigen Moment oder ein Podcast, der mich sehr bewegt hat und mir neue Gedanken mitgegeben hat. Mal eine Finanzspritze meiner Eltern ohne expliziten Grund. Oder auch einfach in der Stadt zu erleben, dass fremde Menschen sich gegenseitig was Gutes tun. Und ich glaube, solche Situationen, solche Erlebnisse kennt ihr bestimmt auch. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, fallen euch bestimmt einige Sachen ein. Und ich dachte, vielleicht können wir das mitnehmen in die nächste Zeit, in die nächste Woche, dass wir bewusst darauf achten, wann wir solche Situationen erleben und wann wir Gottes Stimme vielleicht nicht hören, aber zumindest erleben können.
Ist es euch auch so gegangen, als ihr den Text gelesen habt? Da war so ein Satz, ein Vers drin, der fiel raus. Da bin ich zumindest hängen geblieben, als ich es gelesen habe. Das war so ein merkwürdiger Einschub, als würde in so einem Satz nochmal ein ganz komplett anderes Nebenthema aufgemacht werden. Ich lese ihn euch mal vor. Das war Vers 16, über den habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Ich lese nach einer anderen Übersetzung, ich finde, da kommt es noch mal ein bisschen prägnanter raus. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch jene muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und sie werden sein eine Herde, ein Hirte. Ja, was soll das jetzt? Jetzt wird irgendwie der Blick von der einen Herde geweitet, noch auf andere Herden, aber das war es auch. Mehr erzählt Jesus jetzt in dieser Ansprache nicht dazu. Lasst uns erstmal unsere Situation vor Augen führen, in dem Jesus das gesagt hat. Jesus predigt hier in einem Tempel und er hat eine ziemlich abgeschlossene und homogene Zuhörerschaft vor sich. Das waren alles Menschen jüdischer Tradition, jüdischer Prägung, die hatten denselben Wertekanon, die sind ähnlich groß geworden, also so richtig eine Herde, die total gleich aussieht. Trotzdem scheint es Jesus wichtig zu sein, auch ihnen zu sagen, okay, ihr seid eine Herde, aber da gibt es mehr. Als nächstes können wir uns mal vergegenwärtigen, wer das geschrieben hat. Das war ja Johannes, 100 Jahre später, nachdem das Ganze passiert ist. Und auch Johannes hatte natürlich seine Zuhörerschaft, seine Adressaten. Und die waren jetzt schon viel weniger homogen als die von Jesus direkt in der Situation. Das waren nämlich nicht nur Menschen jüdischer Prägung, sondern das waren eben auch andere Menschen, die zum Christentum gekommen sind, die aus anderen Traditionen, anderen kulturellen Background kamen, eben die Heidenchristen, die sehr aus dem griechisch-römisch geprägten Kulturkontext kamen. Dass gerade Johannes, also gerade der Evangelist Johannes, die Zielgruppe des Evangeliums weiten wollte, mehr wollte als die Menschen jüdischer Tradition erreichen, das zeigt sich auch an anderer Stelle. Das ist nicht nur in diesem Vers der Fall. Mal eine Stelle rausgesucht, das ist das hohepriesterliche Gebet, Johannes Kapitel 17, in dem es auch ganz stark, noch stärker zum Tragen kommt. Hier betet Jesus für seine Jünger und sagt dann Folgendes, Vers 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also er treibt es hier sogar noch ein bisschen auf die Spitze. Er sagt, Menschen sind unterschiedlich, aber sie sollen eins werden und vergleicht das mit der Einheit zwischen ihm und Gott, also so die ultimative Einheit. Jetzt ist es ja total logisch, dass wenn Menschen unterschiedlicher Tradition, unterschiedlicher Geschichte und damit ja irgendwie auch unterschiedlicher Werte und Ideale zusammen eine Gemeinschaft bilden, dass dann Konflikte aufbrechen. Das leuchtet jedem ein, das geht gar nicht ohne. Und dass das gerade auch in der frühchristlichen Gemeinschaft der Fall war, damit setzt sich ja die Apostelgeschichte, auch die Briefe von Paulus en Detail auseinander. So ein ganz berühmter Konfliktpunkt damals war der Umgang mit reinen Speisen oder auch die Frage der Beschneidung. Also ganz zentral in der Geschichte des frühen Christentums, diese Konflikte. Laut Johannes will Jesus ganz explizit die Gemeinschaft von Menschen unterschiedlicher Traditionen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man sich gegenseitig bis zu einem gewissen Grad auch aushalten kann, wenn unterschiedliche Standpunkte nebeneinander wirklich existieren dürfen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die gerade jetzt in unserer Gesellschaft und auch gerade in den letzten Jahren echt nachgelassen hat. Da haben wir echt ein Problem, sage ich mal. Wir sind in einer sehr starken Individualisierung angekommen in der westlichen Gesellschaft und die hat ja ein starkes Bedürfnis ausgelöst, dass Menschen Teil einer Gruppe sein wollen. Da stehen wir jetzt. Und die Gruppen, die sich jetzt formiert haben, die sind ja vor allem durch gesellschaftliche und politische Themen definiert, die lehnen sich zunehmend ab. Das ist das, was wir jetzt im Alltag in der Kultur unseres Landes ja sehr stark erleben. Das ist sicherlich ganz stark angetrieben von Social Media, von den Echokammern, die entstehen, dass jeder meint, dass seine Wahrheit doch die richtige ist und dass er auch ganz viel positive Verstärkung zu seiner Wahrheit bekommt. Das ist eben die Echokammer. Und das ist ein großes Problem. Die Botschaft von Jesus ist das Gegenteil. Die Botschaft von Jesus möchte Gruppen verbinden und dabei aber die Unterschiede aushalten. Und vielleicht geht er sogar weiter. Vielleicht sagt er nicht nur Unterschiede aushalten, sondern vielleicht ist das sogar das Ziel. Vielleicht ist das sogar positiv konnotiert. Also in dem Sinne, wir können stolz drauf sein, wenn wir eine Gemeinschaft sind, in der unterschiedliche Meinungen sein dürfen, in der Konflikte sind, vielleicht auch mal die Fetzen fliegen und trotzdem ein liebevoller Umgang da ist, trotzdem die Neugier auf die Position des anderen immer wieder da ist und eben auch der Austausch, das Diskutieren, das Ringen um die Position da ist. Bestimmt hast du schon erlebt, dass es Dinge, die für dich einmal sehr wahr und sehr richtig waren, sich im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Entwicklung verändert haben. Dass du neue Sichtweisen bekommen hast. Vielleicht hast du auch mal deine Position durch das Zuhören anderer Menschen verändert. Ich glaube, je mehr wir solche Reifungsschritte gemacht haben, je mehr wir gereift sind, je mehr wir auch wirklich, sag ich mal, im Konflikt durchgemacht haben und möglicherweise auch Brüche erlebt haben, desto leichter fällt es uns auch, die Meinung des anderen auszuhalten, auch wenn sie ganz anders ist. Denn wir haben dann ja die substanzielle Erfahrung gemacht, dass es auch für mich gut ist, wenn ich meine Position mal verlasse und vielleicht alte Glaubenssätze verlasse und Neues finde, was besser ist, was mir besser tut. Eine Frage habe ich auch für euch am Ende. die ihr mitnehmen könnt nach Hause. Was könnte für dich so eine andere Herde sein? Wo hast du Berührungspunkte zu Menschen, die aus einer anderen Tradition kommen, die vielleicht in einer anderen Subkultur als du unterwegs sind, die vielleicht auch andere Haltungen haben, vielleicht andere Ausdrucksweisen und Verhalten bei ähnlichen Werten? Wo kommst du mit solchen Menschen in Kontakt? Vielleicht lohnt es sich ja, neugierig zu sein, auch mal so eine andere Erde vorsichtig, in so eine andere Herde vorsichtig hineinzuschnuppern.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.